Wir kommen jetzt zu dem Vortrag von Ulrich Oevermann, der über das Verhältnis jetzt formuliert, also Adorno als empirischer Sozialforscher im Blickwinkel der heutigen Methodenlage, und damit hat er natürlich schon die These seines Vortrags formuliert und das, was ihn natürlich auch als Soziologen besonders wichtig für die Entwicklung der Soziologie gemacht hat, nämlich eine mit der objektiven Hermeneutik eine Methodologie zu entwickeln, die in kontrollierter Weise ein fallrekonstruktives Vorgehen ermöglicht, eine Methodologie, wie er ja eben in dem Vortrag bei Herrn Reiche in einer Nebenbemerkung schon angedeutet hat, die Adorno nicht hatte, die er aber hätte eigentlich entwickeln müssen, wenn er ein methodisches Vorgehen für seine Form der Analyse sozialer Sachverhalte entwickelt hätte. Herr Oevermann, bitte, genau.
Ich sollte vorher allerdings noch schnell etwas ankündigen, was den Ablauf der Veranstaltung anbetrifft. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir morgen Vormittag uns nicht mehr hier treffen können, sondern in den Räumen 311 und 411 im Hauptgebäude drüben. Das ist von hier aus gesehen, sind das die Räume, wenn Sie durch die Rotonde durchgehen würden, in das Eingangsvestibül, jeweils rechts und links die Seminarräume auf Erdgeschosshöhe. Also vom Haupteingang aus, vom Grüneburgweg, am Haupteingang, dann müssen Sie auf das Podest, halbe Höhe, jeweils rechts und links. Rechts der 411 und links der 311. Also meine Betrachtungen stehen unter dem Titel Adorno als empirischer Sozialforscher im Blickwinkel der heutigen Methodenlage. Und sie werden geleitet von der Frage, was können wir heute noch in der empirischen Sozialforschung von Adorno lernen? Welche seiner Argumente sind gültig und nach wie vor nicht eingelöst? In welche Richtung müssen wir die von ihm entwickelte Position weiterentwickeln? Und was an ihr ist heute nicht mehr haltbar? Dieses Unterfangen ist also darauf aus, Adornos Position zu aktualisieren und für die Zukunft fruchtbar zu machen. Es kümmert sich nicht darum, Adornos Denken im Sinne eines Memorials historisch im Zusammenhang seiner zeitgenössischen Problemlage zu würdigen. Das war auch explizit nicht die Aufgabe dieser Tagung. Es ist schon gar nicht hagiografisch angelegt und es darf sich nicht scheuen, dort, wo Einwände sich aufdrängen, sie auch zu benennen. Allerdings ist diese Form der Kritik nicht als eine grundsätzliche an Adornos Position misszuverstehen, sondern als eine, die versucht, den von ihr vorgezeigten Weg für die sozialwissenschaftliche Forschungspraxis gangbarer zu machen. Können Sie mich einigermaßen verstehen? Ich weiß, dass es hier akustische Probleme gibt. Ist das okay, ja? Bitte? Gut. Adornos zu vielen Anlässen und bei vielfältigen Gelegenheiten geäußerte Kritik an der empirischen Sozialforschung oder am Social Research, wie er diese auch gerne bezeichnete, um zu signalisieren, dass er in seinem US-amerikanischen Exil die vom Social Problem Approach geprägte amerikanische Forschungspraxis von innen zu kennen gezwungen war, lässt sich, das möchte ich als erstes zeigen, auf die Generalthese einer Kritik am subsumptionslogischen Vorgehen in der Datenerhebung und Auswertung verdichten. Immer wenn die Verdoppelung von Fakten moniert wird, an deren Stelle eine theoretische Durchdringung oder Erschließung der Erfahrungsdaten zu treten hätte, oder wenn daran erinnert wird, dass die theoretische Bestimmung des Zusammenhangs in den beobachtbaren Phänomenen nicht in der Sammlung, Reihung oder Addition von Einzeltatsachen sich erschöpfe, dann ist diese Kritik an der Subsumptionslogik angeschlagen. Und ich möchte vorweg eine kurze Bemerkung machen, warum man Adorno sofort Recht geben kann darin, dass die subsumptionslogische Forschung auf eine Verdoppelung der Fakten hinausläuft und bezüglich der Überprüfungskraft von Konjunkturen oder Theorien letztlich auf die Logik hinausläuft, dass man hinten herausbekommt, was man vorne reingesteckt hat. Das liegt schlicht und einfach daran, dass, und das verstehe ich unter einem subsumptionslogischen Ansatz, dass gewissermaßen nach vorgegebenen operationalen Regeln erfassbare Daten unter vorgefasste Kategorien oder klassifikatorische Begriffe, Variablen untergeordnet eben subsumiert werden. Und das führt dann dazu, dass diese so zugerichteten Instrumente, die man zur Subsumption benötigt, also Erhebungs- und Messinstrumente, in der Regel ja in der Theoriesprache der zu überprüfenden Hypothesen schon formuliert sind und von daher einmal aufgrund von Standardisierung und aufgrund dieser Zirkularität durch Zugehörigkeit zur selben Theoriesprache gewissermaßen das Fenster, durch das die Realität hindurchtreten kann, um Konjekturen zu widerlegen, von vornherein schon so verengt und so verkleinert ist, dass die Chancen der Realität zu widerlegen sehr verringert worden sind. Nun kann man fragen, ja, wie kann man das vergrößern? Natürlich dann, wenn man gewissermaßen ungefiltert die Erfahrungsdaten als solche zur Konfrontation auch zulässt. Was beim subsumptionslogischen Ansatz eben passiert ist, dass wir gar nicht wissen, welche nicht durch die Fenster hindurchgehenden Daten es noch gibt oder welche Realität gewissermaßen unerkannt vom Überprüfungsprozess ausgeschlossen wird. Und deswegen sprechen wir in der objektiven Hermeneutik zum Beispiel von sogenannten natürlichen Protokollen oder Ausdrucksgestalten, die die Totalität der Wirklichkeit, und darauf werde ich später kommen, zur Überprüfung hindurchlassen. Diese Haltung hat Adorno jedoch weit weniger am Schreibtisch der wissens- und erkenntnistheoretischen Reflexion entwickelt, also die Haltung gegen die Subsumptionslogik, als in der konkreten Auseinandersetzung mit einem bestimmten Typus von Datenmaterial in der empirischen Sozialforschungssituation, in die er nicht unvorbereitet, sondern mit dem physiognomischen Blick des künstlerisch geschulten Beobachters hineingegangen ist. Als die wesentlichen Stationen dieses konkreten Forschens können die Studien zu den Horoskopen, zu den Radiokampagnen, zur Authoritarian Personality und nach der Rückkehr nach Frankfurt zur Auswertung der sogenannten Gruppenexperimente zum Thema der Haltungen und Einstellungen der Deutschen zur nationalsozialistischen Vergangenheit gelten. Es lohnt sich also, das kann ich hier nur nicht durchführen, einen genauen Blick in Adornos methodische Bemerkungen über diese Vorgehensweisen zu werfen. Vielleicht eine Stelle, an der zugleich auch eine gewisse Hilflosigkeit sofort offenbar wird, etwa in der Einleitung zu Schuld und Abwehr, das wurde ja vorhin schon mal erwähnt, heißt es dann, der quantitative Teil dieses Berichtes zeigt, wie wir sie zu beantworten versuchten, die Fragen. Schwerer noch wog, unter welche qualitativen Kategorien freies, nicht vorverschlüsseltes und kategorial vorgeformtes Material überhaupt zu bringen sei. Da haben Sie schon die ganze Ambivalenz. Adorno konfrontiert sich mit dem freien, sozusagen vorverschlüsselten Material, aber bezeichnet es schon so, als ob es ein wildes Material sei, das man gewissermaßen jetzt zu bändigen hätte. Und da ist er schon ein Stück weit zum Opfer der Social Research geworden. Er formuliert dann weiter, mit Einwänden wie dem des Hineininterpretierens und der subjektiven Willkür ist zu rechnen. Das ist wieder die andere Seite, die Seite des sozusagen künstlerisch Sensibilisierten. Solche Einwände sind heute so automatisiert,